ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Also ich sing hier nicht mehr vor. Wenn ihr den nicht nehmt, seid ihr sowas von blöd.
Ich weiß nicht, was du gemacht hast, Mann. Das ist jetzt verdammt perfekt.
Oder wie habe ich es gestern gelesen? Linkin Park machen die weichsten, harten Gitarren der Welt.
Das Gesicht im Inneren befindet sich direkt unter deiner Haut.
Aber Chester hat so eine gute Technik gehabt, dass er schreiend intonieren konnte.
Ja, das Handgelenk ist jetzt gebrochen und in einer Stunde ganz genauso. Also können wir auch weitermachen.
Ich bin Frank König, hallo. Wir haben über die letzten Jahre viel Post von euch an meilensteine@swr.de bekommen, mit der Bitte, doch mal endlich dieses Mega-Album hier zu besprechen. Ihr habt's erkannt, In the End vom Linkin Park Debüt Hybrid Theory. Mark Warnke schlägt das Album vor und nennt es das beste Album des New Metals. Und weiter schreibt Mark, diese Intensität und die Mischung aus dem Gesang und Rap fand ich damals schon außergewöhnlich. Und auch Benjamin aus Hamburg hat uns geschrieben und Jonas aus Düsseldorf, um nur einige zu nennen, denen das Album ganz besonders am Herzen liegt. Mit um die 30 Millionen verkauften Exemplaren sind Linkin Park schon mit ihrem Debüt Mitglied im exklusiven Kreis der meistverkauften Alben der Welt. Knapp 100 haben es über die 20 Millionen Marke geschafft. Nebenbei ist es noch vor Appetite for Destruction von Guns N' Roses das meistverkaufte Debütalbum, wobei man bei den absoluten Zahlen immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Ich gestehe, ich habe sie nicht persönlich gezählt. Anders verhält es sich bei den Streams und da haben Linkin Park auch Rekorde aufgestellt, aber dazu später gleich mehr. Wir halten fest, eins der erfolgreichsten Alben der Geschichte wird mit Erscheinen dieser Meilensteine Folge 25 Jahre alt. Am 24. Oktober 2000 ist das Werk erschienen. Mark hat es schon geschrieben. Eine Ikone des New Metal. Diese Mischung aus Metal und Hip-Hop-Einflüssen eindringlich, intensiv und mit sehr persönlicher Note, was die Lyrics angeht. Apropos persönliche Note, auch des damals neu zur Band gestoßenen charismatischen Frontman Chester Bennington bekommt Linkin Park 2002 den Grammy für die beste Hardrock-Darbietung und das für diese Nummer hier, Crawling. Im Studio begrüße ich die Hard Rock, Metal Punk und New Metal Fraktion aus der SWR1 Musikredaktion. Patrick Schütz und Johannes Häuft. Hallo, ihr zwei.
Schönen guten Tag.
Hallihallo.
Wir beamen uns zurück ins Jahr 2000. In den USA wird George W. Bush mit hauchdünner Mehrheit zum Sieger der Präsidentschaftswahlen erklärt. In Russland kommt Putin an die Macht und mit ihm kommt der Krieg in Tschetschenien zurück. Die Concorde stürzt im Juli kurz nach dem Start in Paris ab. Es ist der Anfang vom vorläufigen Ende des Passagierflugs jenseits der Schallmauer. Wie viele Exemplare von Hybrid Theory hätten Linkin Park wohl verkauft, hätte es im Jahr 2000 Napster noch nicht gegeben. Die später für illegal erklärte Musiktauschbörse ist der Online-Hype des Jahres. Und mit Napster setzt sich auch der MP3-Player für den Musikkonsum durch. Mit Bands wie Linkin Park, Limp Bizkit, Korn und Papa Roach erlebt New Metal seinen Höhepunkt. Im Pop dominieren Christina Aguilera und Britney Spears die Charts.
Und auch den Song kann ich mitsingen. Man ist ja vielschichtig.
Pat, she's a star. Komm mal von deinem Britney-Fetisch runter und erzähl uns was zu Hybrid Theory.
Und der ganzen Vorgeschichte drumherum, ne? Ja. Und weil es das Debütalbum von Linkin Park ist, machen wir mal einen, ich Gänsefüßchen auf, schnell durchlaufen, Gänsefüßchen zu, durch die ganze Bandgeschichte, die beginnt schon in der Schule. Rapper, Songwriter und wenn man so will, Mastermind Mike Shinoda geht in Agoura Hills in Kalifornien bei Los Angeles zur Schule, gemeinsam mit Gitarrist Brad Delson und Drummer Rob Borden. Die gehen zusammen auf die Highschool und 5 Jahre bevor die späteren Linkin Park sich gründen sollten, wird 1991 mit dieser musikalischen Kombination die Saat des Ganzen gesät. Das klingt wild, das klingt chaotisch und auch auf meiner Playlist war es schon drauf. Public Enemy und Anthrax, die Thrash-Metal-Helden aus der Bay Area sind das gemeinsam. Also Hip-Hop und Metal gemeinsam. Und genau diese Kombi, die finden die Jungs Brad Delson, Rob Borden und Mike Shinoda total cool. Also der Keim im Hirn des Shinoda, der ist gepflanzt und darf jetzt erstmal so ein bisschen gegossen werden und gedeihen. Nach der Highschool kommt natürlich logischerweise, das wissen wir, das College und weitere potenzielle Mitstreiter kommen zur Band dazu. Zum Beispiel DJ Joseph Hahn, den lernt Mike Shinoda beim Kunststudium kennen. Und dann hat man nach und nach alle zusammen und gründet die Band, nicht Linkin Park, Xero mit X, nicht okay. Zero, sondern Xero. Am Gesang war damals Mark Wakefield, der war aber so schnell weg, wie er gekommen war. Nach den ersten Demoaufnahmen meinte der, na, hat irgendwie nicht so viel Potenzial. Ja. Selten so daneben gelegen, der Mann wahrscheinlich. Also er war weg, das bedeutet, der Platz am Mikro, der war frei. Brad Delson, der hat am College Kommunikationswissenschaften studiert, warum der Sprung kommt jetzt, und er machte sein Praktikum nämlich bei Jeff Blue vom Label Zomba.
Ach, guck mal, da ist die Connection.
So, da ist die Connection. Der hatte 1997 auch schon Bands wie Limp Bizkit unter Vertrag genommen. Den Namen hattest du ja eben schon gesagt. Und Jeff und Brad, die verstanden sich super gut. Brad hatte Jeff auch die ersten Demo-Tapes von Xero vorgespielt. Und der hat da drin auch was Besonderes gesehen. Aber ohne Sänger wird das in so einer Band halt irgendwie nichts, ist klar. Aber Jeff meinte, warte, ich kenne da wen. Er hat zum Telefon gegriffen und von Kalifornien aus ins weit entfernte Arizona rein telefoniert zu Chester Bennington. Genau, der hat in Arizona gelebt und das hieß, also hier, also wir glauben, du bist der Richtige für folgenden Job. Sing doch mal diese paar Demo-Tapes, sing doch ein paar Gesangsspuren dazu ein und mach das bitte heute. Und Chester so, aber heute ist mein Geburtstag. Okay, aber weil Chester natürlich gerne Rockstar werden wollte und Bock darauf hatte, hat er seine Party quasi abgesagt, hat sich ins wahrscheinlich Home-Studio verkrümelt und alle Songs eingesungen, am gleichen Abend noch angerufen und gesagt so, ey Leute, ich bin fertig. Und die waren total überrascht, wie, was heute? Ja, dann spielst doch bitte direkt einfach am Telefon vor. Und Chester, ja, okay, dann mache ich das. So, Songs vorgespielt, alle waren ziemlich baff und meinten, du steigst bitte morgen früh in den Flieger und kommst nach Los Angeles. Also, gesagt, getan, am nächsten Tag ist er in den Flieger gestiegen, nach Los Angeles geflogen. Aber den Job, den hatte er noch gar nicht, denn er musste noch mal vorsingen und es gab noch weitere Auditions an verschiedenen Tagen. Und dann hatte Chester noch mal vorgesungen und danach, der Typ, der nach Chester vorsingen sollte, meinte, also ich singe hier nicht mehr vor. Wenn ihr den nicht nehmt, seid ihr sowas von blöd. Und damit war
das
Chester
ist aber
dann
sehr kollegial. Ja,
damit war Chester dann auch tatsächlich endlich in der Band. Und alle waren zusammen. Das Einzige, was noch gefehlt hat, war der Plattenvertrag. Also den hatten sie noch nicht in der Tasche. Die Band hat dann über 40 Showcases gespielt, also sozusagen Fake-Konzerte vor Plattenbossen, vor Mitarbeitern von Plattenfirmen. Und immer hieß es, nee.
Auch ein sehr dankbarer Job.
Das wollen wir nicht, genau, weil der Markt an New Metal, der war ja schon mit anderen Bands übersättigt, hieß es. Gut, dann ist Jeff Blue, das war der Mann vom Anfang, von Zomba Records, gewechselt als A&R, also als Artist and Repertoire, zu Warner Music. Also das sind die Leute, die Bands Plattenverträge eben geben. Also Warner Music, einer der absoluten Big Player in der Branche. Und der hat Linkin Park, wie sie dann später heißen sollten, sofort unter Vertrag genommen. Es konnte also losgehen, aber
es ist wie immer, du musst einfach am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein. Und die richtigen Leute müssen da auch da sein.
Und du musst verdammt hartnäckig sein. Nein, denn 40 Showcases einfach so spielen und jedes Mal sich ein Nein
zu passieren. Das darf man ja nicht vergessen, das war ja auch noch da.
Und weitermachen, ja genau, das war das Ding. Also es sollte losgehen, aber der Name Xero, der passt irgendwie nicht. Und dann hat man sich wegen dieses musikalischen Mixes Hybrid Theory genannt. Also der Mix aus Rap, Elektronik und Metal. Hybrid Theory, ja perfekt, das ist ja super. Scheiße, gibt's schon. Also was machen wir dann? Ja komm, dann nennen wir uns Linkin Park, weil den Park gibt's überall in Amerika immer wieder. Man ist quasi local überall sozusagen und in der Nähe von Santa Monica, wo die Band rumhing, da gab's auch so einen Park. Und dann wollten sie sich so benennen und dann ging dann aber auch wieder nicht so wirklich, weil die Rechte an der Webseite linkinpark.com gab's schon, war zu teuer. Also haben sie sich umbenannt in Linkin Park, so wie man es spricht. Das war frei, die Adresse war billiger, also Name genommen. Hybrid Theory sollte aber bleiben, also wurde das dann einfach der Titel des ersten Albums. Also ging doch ganz schnell die Bandgeschichte, oder?
Krass. Johannes, warum ist das für dich ein Meilenstein?
Ja, zum einen ist es natürlich der Durchbruch der Band. Dann ist da ein Hit für die Ewigkeit drauf mit In The End. Der zündet auf jeder Party. Man kann natürlich jetzt streiten, ob New Metal auf dem Höhepunkt war oder vielleicht sogar schon drüber. Was auf jeden Fall der Fall ist, Linkin Park legt was drauf zu dem, was da war. Dieser Mix aus Rap, Hip-Hop, Elektro, Metal, Gitarren und melodiösem und weichem Gesang, das ist das, was das Album ausmacht. Und zwar nicht irgendwie songweise abwechselnd, sondern in jedem Song. Mal hat das eine Element da mehr Gewicht, mal in den anderen Song, klar. Aber dieser Mix, der zieht sich durch das ganze Album durch und in meinen Augen in der Form vorher nicht da gewesen. Und danach, ja, kann man nochmal über Meteora diskutieren. Für meine Begriffe dann aber wieder was rockiger. Und sie haben eben dran geglaubt, ihr Ding zu machen. Pat hat es ja gerade eben erzählt. Ja. Diese 40 Showcases. Ständig kam auch irgendwer und hat gesagt, Jungs, nee, mach das doch so und so. Rap mal wie Fred Durst oder jetzt schmeiß doch mal den Kollegen raus. Und dagegen haben sich die Jungs aber gewehrt. Das war auch echt schmerzhaft für sie, hat Mike Shinoda auch mal gesagt. Vom Produzenten Don Gilmore haben sie sich dann natürlich auch was sagen lassen. Ja. Aber insgesamt haben sie doch das gemacht, was sie wollten. Und sie haben Recht behalten. Und das Ding wurde ein Riesenerfolg. Ja, nur so am Rande, die Jungs wurden am Anfang 3-mal von Warner abgelehnt. Chester hat mal eine Story erzählt, da hatten sie Besuch von einem Labelvertreter im Studio. Der hat gesagt, boah, ich weiß nicht, Mann, das klingt nicht richtig, der Song ist seltsam. Da sagt der Produzent, ja, wart mal, ich probiere mal was aus. Hat an einem Regler gedreht und dann meinte der Labeltyp, ich weiß nicht, was du gemacht hast, Mann, das ist jetzt verdammt perfekt. So cool. Fun Fact, er hat nur die Lautstärke aufgedreht.
Der übliche. Ah, tausendmal erlebt diese Geschichte. Wenn da einer rummöppert, dann machst du hier so ein bisschen Knöpfchen anbeten und dann plötzlich klingt es ganz anders.
Ja, das ist weltverändernd. Aber das ist das Gleiche bei Linkin Park, wie es auch bei anderen Bands schon war. Man hat gesagt, ah, das Genre ist tot, das ist übersättigt, das will keiner mehr haben. Wo war es auch so? Bei The Clash. Da hieß es auch, ach, Punk ist tot, brauchen wir doch gar nicht. Und dann haben The Clash eins der erfolgreichsten Punk-Alben aller Zeiten gemacht. Also man darf dranbleiben und man darf auch an sich selbst glauben. Ist ja auch irgendwie eine schöne Botschaft, die so zwei von diesen Geschichten irgendwie mitgeben. Ne?
Den Meilensteine-Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Und wer uns mal live auf der Bühne erleben will, die Meilensteine gehen auf Tour nach Koblenz, wenn man sozusagen auch eine Audition, in den Zirkus Maximus. Das ist ein wunderbarer Club mit ganz viel Charme. Am 14. November 2025 zeichnen wir die Folge zu Paranoid von Black Sabbath auf. Da erzählen wir natürlich davon, wie alles angefangen hat mit Metal und wir würdigen im Besonderen noch einmal das Werk von Ozzy Osbourne. Alle Infos dazu in unseren Shownotes und zuverlässig zu finden natürlich auf swr1.de und da geht ihr mal ganz runter auf die Seite der jeweiligen Folge.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
So, steigen wir ein ins Album. Hier kommt der Opener und gleichzeitig die dritte Single vom Hybrid Theory Paper Cut.
Reinzoomen.
Ja.
Reverse Cymbals.
Ah, okay.
Das ist einfach im Grunde genommen nur ein Becken, was angeschlagen wird und dann rückwärts abgespielt. Das ist dieses.
Ja.
Eins der liebsten Metalcore-Effekte, glaube ich, aller Zeit wahrscheinlich. Neben dem Sub-Bass-Bomb.
Ja, und Sounddesigner lieben diesen Trick, ne?
Und da merken schon direkt, das ist im Hintergrund. Das sind eigentlich ganz einfache Melodien, aber die sind, das ist die ganze Zeit da und es brennt sich so ein, aber ohne dabei aufdringlich zu sein.
Johannes, Papercut, ich würde es mal mit Scherenschnitt übersetzen. Korrigiert mich, wenn das völlig falsch ist, aber ich dachte mir, das könnte das heißen. Der Opener geht im wahrsten Sinne des Wortes gleich unter die Haut.
Ja, the face inside is right beneath your skin. Das Gesicht im Inneren befindet sich direkt unter deiner Haut. Papercut, ja, da geht es um Menschen, die dich seit Jahren irgendwie nerven und darum, wie sehr man die hasst. Der Song ist relativ schnell entstanden und hat seinen Arbeitstitel auch nie verloren, im Gegensatz zu vielen der anderen Titel auf dem Album. Musikalisch ist fast alles drin, was die Band ausmacht. Harte Gitarren, Rap, Elektro. Chester, der schreit und melodiös und ganz sanft singt. Mike hat mal gesagt, das hier ist die Visitenkarte dieser Band und es ist auch eigentlich von fast allen der Lieblingssong gewesen. Brad hat zum Beispiel gesagt, der vereint all unsere Einflüsse am besten in einem Song und das auf eine geschmackvolle und stimmige Weise. Chester hat den Song auch mal als Identität der Band bezeichnet und für die haben sie ja eben auch gekämpft. Sie wollten den Leuten immer zeigen, was sie auch gerne gerade so hören. Mit der Zeit ändert sich das natürlich. Aber der Anspruch war, dass der Sound von Linkin Park auch das widerspiegelt, wo die Band gerade steht. So, also das Mixen der verschiedenen Musikstile, da geht es nicht ums Plattenverkaufen, sondern die haben da auch echt Spaß dran gehabt, sagen sie zumindest. Kleine Anekdote von einem Konzert in Melbourne 2007, da wollten sie gerade Papercut spielen. Chester sollte auf die Bühne springen, ganz cool und lässig, ist aber mit seinem Fuß an der Stufe hängen geblieben, rückwärts hingefallen, hat sich das Handgelenk gebrochen und hat sich die Band erstmal kurz beraten. Und dann sind sie zu dem Schluss gekommen, ja, das Handgelenk ist jetzt gebrochen und in einer Stunde ganz genauso, also können wir auch weitermachen.
Und der Schmerz in der Stimme viel besser raus.
Genau. Ne? Und dann hat Chester den Rest des Konzerts mit dem gebrochenen Handgelenk weitergesungen.
Ja, ich finde es ganz, ganz spannend, vor allem bei diesem Song, was den Namen angeht. Mhm. Bei dir war die erste Assoziation Scherenschnitt. Mhm. Und das Erste, was bei mir reinkommt, ist der Schnitt mit einer Seite Papier. Der Cut mit einem Paper sozusagen. Ah, weil okay. das ist nämlich, es ist eine ganz kleine Verletzung, aber es ist super nervig, fies. Es sieht kein anderer, aber es tut irre weh. Also vielleicht ist es das dann, was dann metaphorisch dafür auch sein könnte. Das Ding ist, es ist die dritte Single gewesen des Albums, aber es ist halt der Album-Opener. Und ich finde, das funktioniert dafür gut, weil du sagst schon, das ist die Identität der Band und damit direkt so, das sind wir. Und das ist direkt, es ist eine Visitenkarte. Du gibst als Erstes das raus, das braucht 10 Sekunden, dann zieht sich das rein, dieses Riff, was dann am Anfang kommt. Und dann kommt dieser Knalleffekt und du hast einen kleinen Moment, um dich dran zu gewöhnen. Ah ja, jetzt geht's los. Und dann haut dich das Ding direkt um. Fantastischer Opener-Charakter.
Ich habe tatsächlich gedacht, es könnte noch ein bisschen mehr fetzen. Also es gibt ja Songs auf dem Album, die irgendwie noch härter sind. Und aber die Begründung, die die Jungs mitgeliefert haben, da habe ich dann verstanden, ja, okay, da ist wirklich alles drin und es geht gar nicht darum, irgendwie möglichst brachial in dieses Album rein zu starten.
Genau. Ja. Pat, Chester hat ja mal gesagt, die Nummer sei die Essenz der Band. Erzähl uns mal, was diese Essenz ausmacht.
Ja, also ein Grund, der von Plattenfirmen ja oft genannt wurde, warum Linkin Park am Anfang keinen Plattenvertrag bekommen hat, war New Metal, der Markt ist doch völlig übersättigt. Eben war es nämlich nicht. Klar, es gab schon große Bands wie Papa Roach, wie Korn, wie Limp Bizkit, nur mal die bekanntesten zu nennen. Aber Linkin Park, die haben halt doch, dazu muss man nicht mal richtig genau hinhören, Dinge anders gemacht. Also was haben all diese Bands gemeint? Klar, Checkliste machen wir mal kurz durch. Also harte Gitarren, ja, sind dabei. Rap-Hearts, ja, haben auch alle anderen Bands. Das sind aber auch die beiden offensichtlichsten Merkmale. Mhm. Dann ist bei einigen Bands des Genres noch ein DJ oder elektronische Elemente dazugekommen. Und damit wird das Feld beim New Metal schon merklich dünner. Also wen haben wir da? Da haben wir zum Beispiel neben Linkin Park Limp Bizkit und DJ Lethal, sehr bekannt. Und was bedeutet Lethal? Genau. Tödlich. Also übersetzt DJ tödlich. Und hören wir mal in die Texte rein, die Limp Bizkit so von sich geben. Das klingt schon wieder sehr, noch mal brachialer, noch mal rauer, irgendwie dreckiger. So, er singt I did it all for the Nookie. Nookie ist ein Slangword für Sex. Also Limp Bizkit singen hier, ich hab das alles nur für den Sex gemacht. Nimm den Keks und schieb ihn dir in deinen... So, das ist nur mal ein Beispiel. Ja, Limp Bizkit haben auch gefühlvollere Texte, aber halt eben zu dieser Zeit, zur Significant Other, so hieß das Album, Zeit, auch solche Texte gemacht. Also, wir haben jetzt zwar gerade erst einen Linkin Park-Song reingehört, aber während bei anderen Vertretern des Genres Wut, Sex oder irgendwie Rumgeprotze geht's bei Linkin Park halt eben nicht um das nach außen, sondern das Innen halt. Also es geht um Zerrissenheit, es geht um psychische Probleme, es geht um ganz, ganz viel, machen wir es mal allgemeiner, um Zerbrechliches.
Ist aber dann damit auch wieder ein bisschen in Richtung Crunch unterwegs von den Inhalten, oder?
Von der inhaltlichen Ausrichtung, ja. Es ist eher nach innen gewandt. Ja. Ich gucke mich an und schaue, was mit mir passiert und nicht, wie wirke ich auf andere, sondern eher das Innere. Also wir haben halt, es geht halt nicht unbedingt um Macho-Gehabe, es geht nicht um Sex etc. Bleiben wir nochmal kurz zurück bei den DJs, also bei Limp Bizkit heißt er DJ Lethal. Da gibt es nämlich auch schon ganz große Unterschiede in der Gewichtung des Sounds. Wir werden ein bisschen nerdy, es tut mir leid. DJ Lethal von Limp Bizkit ist viel, viel näher am Hip-Hop dran. Also der baut viel, viel mehr Hip-Hop-lastige Beats. Das kommt dazu, weil er halt selber früher Beatboxer war. Der hat sich für Breakdance interessiert. Der war unterwegs mit Bands wie Everlast. Der war bei House of Pain. Genau, Ikonen des 80er Jahre Hip-Hops. Das war sein Ding. Und Joe Hahn, der hat da viel mehr hörbare Einflüsse von auch elektronischen Künstlern dabei. Der baut viel mehr Klangflächen, viel mehr Atmosphäre. Der arbeitet auch mit ganz anderer Hardware. Der hat auch Turntables, aber der hat auch ein Samplepad und programmiert ganz andere Sachen. Die Einflüsse von Joe Hahn, diese elektronischen Schwerpunkte, die liegen viel mehr bei anderen Künstlern, wie zum Beispiel bei dem Kollegen FX Twin. Wenn wir da mal auf diese Drums hören, die im Hintergrund sind, diese Klangflächen, das könnte auch 1:1 eine Spur sein unter einem Linkin Park-Song. Finde ich. Also wenn da jetzt so eine gezupfte Gitarre drüber kommt und irgendwann Breakdown und cleaner Gesang, das könnten auch spätere Linkin Park gewesen sein. Also hätte so in meiner Meinung nach stattfinden können. Also bei Linkin Park, fassen wir mal zusammen, ist vielmehr die Gefühlswelt ein Thema, Emotionen, Klangflächen, Rap und eben auch die harten Gitarren. Oder wie habe ich es gestern gelesen? Linkin Park machen die weichsten harten Gitarren der Welt. Fand ich fantastisch. Und dieses Weiche im Harten, wie die das spielerisch machen, kompositorisch, da erzähle ich euch später noch was zu.
Ja, wo du gerade eben DJ Lethal angesprochen hast, das klingt ja schon auch irgendwie so, das ist so sein Ding und Rabbit Hole mäßig. Und Linkin Park, die geben aber auch offen zu, so, wir finden jetzt hier irgendwie Jungle Beat XY ganz nice und basteln den da rein. Aber ich kann dir von Künstler XY jetzt nicht mal zwei Songs nennen. Also die verkünsteln sich da nicht irgendwie, sondern nehmen einfach das, was denen gefällt und Bock macht.
Ja. Und oft verfremden sie dann ja auch Sachen. Ja. Das haben sie auch später getan. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, bei einem späteren Album, beim nächsten Album, wo das Song Faint drauf ist, das Intro davon, was so komisch klingt, das ist einfach ein rückwärts abgespielter Song aus einem James-Bond-Film. Also die nehmen einfach Sachen, die da sind und verfremden die so ein bisschen. Ja. Und das ist schon ziemlich cool. Und dadurch schaffen die auch so eine besondere Atmosphäre, finde ich.
Bevor wir über das Video zu Papercut sprechen, lass uns über das Cover-Artwork von Hybrid-Theory reden, denn ein Motiv taucht dann wieder im Video auf, Johannes.
Ja, und zwar ist das die Libelle, beziehungsweise die Flügel der Libelle. Auf dem Cover ist ein Soldat mit Libellenflügel, so im Street-Art-Style, so aufgesprüht sieht das aus, auf so einer grauen Wand. Rechts und links auch so Graffiti-Fetzen. Und das Ganze soll von Banksy inspiriert sein. Was soll das jetzt? Was soll dieser Soldat mit diesen Flügeln? Jeder der Band hat neben seinem, ich sag mal, Instrument eine Aufgabe, so orgamäßig innerhalb der Band. Und Mike Shinoda und Joseph Hahn sind zum Beispiel im Kunstkomitee der Band. Die kümmern sich um die Albumgestaltung und sowas. Die waren ja auch beide an der Kunsthochschule. Und hier das Cover, da waren mehrere Personen beteiligt. Mike hat diesen Soldaten gezeichnet. Und ein gewisser Frank Maddox, der hat für Warner Sachen entworfen, der hat dann daran weiter dran getüftelt. Den haben Linkin Park bei den Deftones entdeckt. Der hat nämlich das Album White Pony entworfen und dann haben Linkin Park gesehen, boah geil, den wollen wir. Und Frank hat dann die Schablone des Soldaten von Hand ausgeschnitten, hat das Bild dann aufgesprüht und dazu dann diese Libellenflügel gemacht und auch die Texturen und Fragmente rechts und links daneben. So, dieser Soldat plus die Libellenflügel ergeben jetzt diesen sogenannten Hybrid Soldier. In der Musik gibt's härtere und weichere Elemente und das wollte man jetzt eben auch optisch auf dem Cover widerspiegeln, also Hybrid Theory. Chester hat auch mal gesagt, der Kontrast zwischen dem wirklich harten, abgebrühten Aussehen dieses Soldaten und diesen weichen, zarten Flügeln, das gefällt uns sehr gut und deswegen ist es das dann auch geworden.
Pat. Das ist schön, dass du gerade die Deftones ansprichst, weil musikalisch waren die auch ein ziemliches Vorbild für Linkin Park. Das sieht man da zum Beispiel und man hört es aber auch, weil die auch in dieser Musik sehr, sehr harte Gitarren haben und der Sänger Chino Moreno aber auch sehr oft so leidend flüstert.
Ja.
Ein gutes Beispiel, kann man mal rein und ich weiß nicht, vielleicht kriegst du es ja noch in der Produktion rein. Es gibt einen Song, der hat mich, da musste ich sofort dran denken, als ich gelesen habe, dass die Vorbilder auch Deftones waren, war My Own Summer. Oh, Oh. Der hat ein wunderbares Gitarrenlick, was wirklich auch einfach ein Linkin Park Song sein könnte. Auch ein tolles Video übrigens, wo 4 Leute auf einer Eisscholle stehen und auch über Einsamkeit und so weiter.
Wir schweifen ab,
absolut.
Ich glaube, die waren auch zusammen auf Tour, glaube ich, am
Anfang. Ja, genau. Linkin Park war Vorband. Jungs. Ja. Ja, Entschuldigung.
Contenance. Mike Shinoda hat rückblickend zum Video von Papercut gesagt, das Einzige an dem Song, das im Rückblick nicht gut gealtert ist, ist eben dieses Video. Hartes Urteil, Pat.
Ja, gut, was Mike Shinoda damals vor allem ganz schlimm gefunden hat, war das komplett karierte Outfit von Chester Bennington, mit dem er beim Dreh aufgetaucht ist.
Ja, aber modisch, Entschuldigung, Anfang der 2000er, die sehen ja alle, also aus heutiger Sicht irgendwie. Ja,
gut, wenn wir alle zurückblicken, sieht das alles immer früher oder später schlimm aus. Ich hatte auch Baggy Pants, die
Ich bin froh, dass ich dich später kenne.
Yeah. Also bleiben wir mal beim Video und deren Klamottenstil. Also wie gesagt, die karierten Klamotten von Chester, die fand Mike Shinoda ganz schlimm. Aber zu dem Zeitpunkt, es war das Debüt, aber es war viel Stress, war die Stimmung in der Band auch nicht immer so ganz so toll. Und Mike Shinoda soll dann sowas gesagt haben, so nach dem Motto, ja, such dir deine Schlachten aus. Also will ich mich jetzt wirklich darüber einen Streit vom Zaun brechen, in einer fragilen personellen Struktur, lasse ich lieber. Ja, also ich finde das Video persönlich jetzt auch nicht so mega schick, ist mir ein bisschen zu pathetisch. Ich finde es jetzt aber auch nicht das schlechteste Musikvideo, was in der Zeit da grundsätzlich und in dem Genre rausgekommen ist. Ich finde, das Genre, also der Song und das Musikvideo, das passt schon irgendwie zueinander, ist ein bisschen drüber. Ein paar Effekte wirken ganz schön billig, aber da finde ich zum Beispiel das Video zu In The End, reden wir später drüber, die Anfänge von CGI und Greenscreen wirkt heute dann auch ein bisschen schlimm, aber also ein Meisterwerk ist das Video nicht, okay. Aber dafür ist der Song umso geiler.
Ich wollte es nur nochmal eingeordnet haben, weil ich über dieses Zitat gestolpert bin mit dem schlecht gealterten Video. Aber letzten Endes ist es eben wie mit der Mode auch bei vielen Dingen. Da sehe ich auch so. Die zweite Nummer vom Album war auch die erste Single, also das erste, was die Welt offiziell von Linkin Park gehört hat. Hier ist One Step Closer. Die Intros sind schon alle nach der gleichen Struktur. Also, oder
nicht
viele,
alle, ja. Aber ja. Aber ja. Ich habe auch gerade noch auf den Swoosh gewartet, dass es uns so reinzieht, aber.
Das ist schon ein Kontrast. One step closer, einen Schritt näher, aber zu was eigentlich, Pat?
Zum Ausrasten. Also im Song geht es um einen Außenseiter, der in die Ecke gedrängt wird, der gemobbt wird, der eigentlich nur seine Ruhe haben will, aber immer wieder getriezt wird und immer weiter in die Ecke gedrängt wird und kurz davor ist, gebrochen zu werden, beziehungsweise kurz gesagt, es geht um jemanden, der einfach nicht mehr kann. Mhm. Feierabend, Ende der Fahnenstange. Und das war auch eine Situation, die Chester auch nur zu gut kannte. Also schwierige Kindheit, Drogen, Alkohol, Außenseitersituation auch an der Schule, Scheidungskind und auch die Frage nach der eigenen Identität hat ihn sehr belastet, also zum Beispiel auch sexuell gesehen. Also in der Summe der Teile sehr, sehr viel emotionaler Ballast, der einen ja schon erdrücken kann. Vor allem, wenn man ein junger Erwachsener ist oder wenn man Heranwachsender ist, fühlt sich das ja für einen vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger an. Aber das Zerbrechliche, was wir hier an dem Song hören, das hören wir auch beim Songwriting. Also es ist nicht nur der Text, der das symbolisiert, sondern auch bei den eigentlich ja sehr, sehr, sehr harten Gitarren ist sehr viel Zerbrechliches drin. So, also anschnallen, 2 Minuten Hardcore-Gitarren-Nerd-Stuff. Jetzt müsst ihr jetzt leider durch, es tut mir leid. Also die Gitarren bei Linkin Park, die sind wie sich das beim Metal natürlich gehört, runtergestimmt. Also erstmal alles einen Halbton tiefer und die tiefe E-Seite dann nochmal um einen ganzen Ton tiefer. Also hier haben wir hier ein sogenanntes Dropped-Tuning. Wer es genau wissen will, ein Dropped-Cis. Was macht das? Das sorgt dafür, dass man für Metal, Rock, Punk und die Power-Chords nur einen Finger braucht, um das zu spielen. Und was bedingt das noch? Ein Power-Chord, der hat kein Tongeschlecht. Also da ist weder Dur noch Moll, also der ist weder happy noch traurig, weil eben halt die Terz fehlt, die man dafür braucht. Also es gibt zum Beispiel kein D-Moll dann, sondern zum Beispiel bei sowas oft einfach nur ein D. Aber beim Gitarrenspiel bekommen Linkin Park trotzdem das Gefühl von Spannung und so einer Zerbrechlichkeit hin, dadurch, dass sie zu dem Powerchord, also zu Tonika, Quinte und Oktave, noch die None spielen, also Oktave plus eins. So, das macht den Sound breiter, das macht ihn klarer, das macht ihn einfach spannender als nur mit einem Powerchord. Und das hören wir jetzt hier im Riff. Ich versuche mal zu sagen, an welcher Stelle die None mit reinkommt, so dass ihr sie nicht mehr gut hören könnt. Also man muss es eigentlich gar nicht sagen, sondern man merkt, es klingt dünner dann so ein bisschen, aber vom Klangbild her, vom Frequenzbild halt deutlich breiter nochmal. Das macht's halt dünner an der Stelle, aber halt dadurch eben auch zerbrechlicher. So, das ist die eine Sache vom Gitarren-Nerd-Stuff. Jetzt die zweite Sache, jetzt geht's schneller. Was machen sie noch im Hauptriff von One Step Closer? Packen sie noch Flageolets mit rein. Das klingt nicht nur weicher, sondern das ist auch eine Gitarrenspieltechnik, bei der man die Saite nicht wie sonst aufs Griffbrett drückt und dann anschlägt, sondern man legt nur den Finger ganz leicht auf, schlägt die Saite an und nimmt dann sofort den Finger weg. Dadurch schwingt die Saite anders, als wenn sie normal gegriffen wird.
Ja, und der Anschlag fehlt quasi, es kommt nur der Punketon.
Genau. Und dann haben wir so einen sehr, sehr runden, sehr glockenklaren, weichen Klang. Hier ist eine Verzerrung drüber und noch ein leicht abgedämpftes Spiel, das macht es schwieriger. Aber wir hören in dem Riff, dass es kein normales Anschlagen ist.
Technisch anspruchsvoll. Ja.
Aufgefallen. Und jetzt nehme ich euch leider den Knalleffekt davon weg, auf den man immer so wartet, aber da kommt es am besten durch und alles das zusammen, also diese Lyrics, die nach innen gekehrt sind, die über Zerbrechlichkeit singen, dann diese Akkorde, die es breiter machen und diese eigentlich, also es wird immer als Anfängerriff gesagt, dass One Step Closer ein Anfängerriff ist, aber diese Spieltechnik, das so sauber hinzubekommen, dass sowas passend mitschwingt, das ist dann doch schon wieder besonderer und all das zusammen macht halt dann dieses Emotionale und packt zusammen und das gipfelt dann im emotionalen Ausbruch und Peak des Songs.
Halt die Klappe.
Ja, shut up, halt die Klappe. Das hat sich übrigens auch der Nachbar gedacht damals wahrscheinlich, als Mike Shinoda und Chester Bennington die Shut-Up-Schreie nachts in der Wohnung aufgenommen haben. Stell dir mal vor, du liegst in deinem Bett, nachts um drei vielleicht, mitten in der Nacht, du willst deine Ruhe haben und dein Nachbar schreit, shut up, und du denkst dir nur, ja, halt du doch die Klappe. noch ein kleiner Funfact zum Video und dann bin ich auch endgültig durch und mein Referat ist hier quasi beendet. Das Video, das wurde damals in L.A. in einem stillgelegten U-Bahn-Tunnel gedreht. Dabei performt die Band und drumherum tanzen und springen so eine Art Ninja-Kämpfer. Und Regie geführt hat bei dem Musikvideo, das fand ich total toll, ein gewisser Gregory Dark. Sagt dem einer was? Nein. Man könnte sich jetzt outen. Okay. Also der hatte sich in den 80ern und 90ern einen echten Namen gemacht als was? Richtig, als Pornoregisseur. Oh, also der hat Pornos, der war der Master der Oldschool-Pornos oder sowas in der Art. Und dann hat er sich aber gedacht, irgendwie, ach komm, ich möchte vielleicht doch noch was anderes machen. Ich möchte Musikvideos machen. Und dann hat er zum Beispiel neben One Step Closer noch Sachen gemacht für The Calling, Wherever You Will Go, erinnert man sich vielleicht noch dran. Britney Spears hat er auch gemacht. Stone Sour oder auch die Rockband Disturbed.
Guck mal an, so kann man das Genre wechseln. Der nächste Song ist der fünfte Track des Albums und der kriegt uns wieder unter die Haut. Hier kommt Crawling.
Das sind die elektronischen Elemente, die zum Beispiel Joe Hahn macht mit seinem Samplepad.
Katharina würde jetzt sagen, Minimal Music.
Und ich mag auch diese Dead Notes und alles. Sehr perkussives Gitarrenspiel auch. Im Hintergrund schon passiert ist.
Ja. Das meine ich nicht. There's something inside me that pulls beneath the surface. Consuming, confusing, this Crawling, krabbeln. Es krabbelt förmlich, Johannes. Die Nummer schafft es, durch zwei extrem unterschiedliche Teile sich unter der Haut zu verteilen und eben rumzukrabbeln. Die beste Hardrock-Darbietung hat die Grammy-Jury entschieden. Und das liegt auch daran, dass sich Linkin Park hier glaubwürdig mit Drogenkonsum und dessen Auswirkungen beschäftigen.
Ja, das Krabbeln unter die Haut. Sehr emotionaler Text. Chester offenbart da seine Probleme mit seinem Selbstbewusstsein beziehungsweise seinem fehlenden Selbstvertrauen, der Kampf mit Alkohol, den Drogen, all die Probleme, die er eben mit sich selbst hat und auch das Gefühl, dass er keine Kontrolle mehr über sich und die Drogen hat. Und du stehst abends vorm Spiegel und du denkst dir, Alter, was mache ich hier eigentlich? Sieht man dann auch gut im Musikvideo, wird am Ende all das dunkle Gedankengut dann doch noch den Abfluss runtergespült. Und der Kopf ist wieder frei. So, und Chester hat auch mal gesagt, es ist so, als würde man etwas zugeben, das man eigentlich nicht zugeben möchte. Nämlich, dass man ein Problem mit sich selbst hat. Und manchmal muss man lernen, damit umzugehen, in seiner eigenen Haut zu leben und die Person zu sein, die man eben ist. Man muss für den Rest seines Lebens mit sich selbst leben. Wenn man dieses Zitat natürlich jetzt liest. Hoppala. Ja. Können wir noch mal kurz reinhören in Crawling?
Ja, als du es gerade gesagt hast, ist mir auch mal eiskalt den Rücken runtergelaufen.
Gekrabbelt, meinst du?
Ich würde nicht krabbeln sagen, ich würde vielleicht eher kriechen sagen.
Okay. Wir warten mal bis zum Gesang. So, es ist natürlich jetzt was geschrien, aber es ist ganz, ganz melodiös. Und wenn jetzt gleich die Strophe kommt, dann haben wir den Chester bei einem ganz anderen Modus. Ganz anderes Universum. Ganz, ganz sanft. So, also es ist super melodiös, es könnte auch, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, eine Klavierballade von Adele sein. Wenn ich ein Klavier jetzt hier hätte und Adele, könnte ich das auch vormachen.
Ja.
Die Musik von Crawling wurde auch angeblich stark von Depeche Mode beeinflusst. Höre ich jetzt nicht so, aber gut. Es ist mal wieder viel drin, Elektro, harte Gitarren, geschriener Gesang, aber eben melodiös im Vers, dieser ganz sanfte Gesang. Wenn wir uns jetzt mal Verse anschauen bei Rage Against the Machine oder Limp Bizkit, die sind in der Regel gerappt und das ist hier eben nicht der Fall. Hier ist es ganz sanft gesungen und das macht eben alles Chester und die Rolle ist ganz, ganz wichtig und das wissen Linkin Park auch selber. Als er zur Band gekommen ist, haben die sich gedacht, ja, die sind irgendwie Gesangparts genau die, die wir wollen. Und kurze Zeit später ist da draus geworden, wow, das sind Gesangparts, an die hätten wir nie gedacht. So, krasser Stimmungfang, krasse Vielseitigkeit. Und da haben sie auch gesagt, wer hätte jemals daran gedacht, dass wir solche Melodien überhaupt schreiben können? Das ist unmöglich. Es gibt nur sehr wenige Menschen auf der Welt, die das singen könnten. Und Chester ist einer davon. Also das ist wirklich ein Statement. Sie waren wirklich von ihm überzeugt. Und wenn man jetzt mal Chester wegdenkt, dann ist das einfach nur eine weitere New Metal Alternative irgendwas. Band, Limp Bizkit 2.0 oder so. Und mit dem Gesang und diesem melodiösen und den sanften und den Ausbrüchen der Emotionen, im Schreienden auch, da kommt dann einfach eine neue Dimension dazu. Und erst damit wird Linkin Park zu Linkin Park und damit haben sie einfach was Neues geschaffen. Chester hat mit Crawling aber nicht so viel Spaß gehabt. Der hat ihm live ziemlich krasse Probleme gemacht, mehr als jeder andere. Die langen Noten, die der da halten muss, das muss wohl echt knackig gewesen sein.
Ja, wir sprechen ja quasi immer über die Gesangsqualität von Chester und das beste Beispiel dafür ist das, was du gerade gesagt hast. Normalerweise hast du vielleicht einen Rapper in einer Band und einen Shouter, aber der Shouter, der schreit halt, der intoniert dabei nicht wirklich. Der arbeitet nicht mit Tönen, sondern Shouter oder Screamer arbeiten im Normalfall mit Druck. Die machen den Kessel hier zu und lassen immer so ein bisschen was durch. Das ist eigentlich kein Gesang dabei, weil wenn mit dem Druck und Stimmbänder das funktioniert, machst du dir halt eigentlich damit kaputt. Aber Chester hat so eine gute Technik gehabt, dass er schreiend intonieren konnte.
Ja.
Und das hat so gut wie kaum jemand so hinbekommen. Und das ist das Besondere. Der schreit ja nicht einfach, der schreit Melodien, so komisch es auch klingt. Aber das ist ja das, was genau die Essenz von Chester war, was seine Stimme und seinen Stil so besonders gemacht hat.
Und seine ureigenste Emotion.
Ja. Ja. An der Stelle müssen wir, glaube ich, nochmal einhaken, weil wir müssen ja immer davon ausgehen, dass es uns Leute hören, die sich vorher nicht mit Linkin Park und Chester besprochen haben. Er hat sich 2017 das Leben genommen. Deswegen die beklemmenden Gefühle, die man kriegt, wenn man heute diese Zeilen auch hört. Noch viel mehr als damals. Ja. Pat, das Video von Crawling thematisiert nicht nur Drogenkonsum, sondern auch häusliche Gewalt vom Vater an der Tochter.
Ja, also im Video von Crawling sehen wir eine junge Frau und wir sehen sie mit blauen Flecken, die sehr isoliert wirkt, die sich von Leuten wegdreht. Hinter ihr am Spiegel kommt immer wieder ein Mann zu ihr, greift nach ihr und sie steht die meiste Zeit eben im Video vorm Spiegel, kann sich selbst kaum irgendwie erkennen. Im Text heißt es ja auch, I stand beside my own reflection, also ich stehe neben meiner eigenen Reflexion. Also ich kann mich selber eigentlich nicht mehr erkennen oder auch ertragen, wenn man so möchte, durch die häusliche Situation und die Gewalt zum Beispiel auch. Also es gibt ja verschiedene Wege, das zu interpretieren. Und der scheinbar auch oft abschätzige Blick von anderen, da gibt es auch eine Szene im Video, wo die Person durch die junge Frau durch die Öffentlichkeit geht und sie wird so ganz abschätzig von der älteren Frau angeschaut. Und man merkt so dieser scheinbar abschätzige Blick von außen. Man merkt halt, man ist eben nicht man selbst. Und Linkin Park, die wohnen in diesem Video quasi in diesem Spiegel der Frau, bilden sozusagen ihre Gefühlswelt. Aber also sie schaut halt so rein. Im Video ist es eben eine junge Frau. Und wir merken aber natürlich, es ist eigentlich quasi Chester selbst, der eben auch Sachen wie Missbrauch selber erlebt hat. Wir hatten es eben schon bei One Step Closer davon. In den Texten auf dem Album geht es halt eben immer wieder um Missbrauch. Es geht um Unsicherheit, um das Leben als Außenseiter. Mhm. Es geht um Drogen, Identitätsfindung, viele psychische Probleme. Diese Themen, die ziehen sich halt eben tatsächlich auch durchs ganze Album. Ja, und so finster es klingt, das sind halt auch Themen, die viele junge Menschen beschäftigen. Wenn du erwachsen wirst, bist du oft unsicher. Und deshalb kommen Linkin Park, glaube ich, in der Generation damals auch so gut an. Denn Identitätsfindung, Orientierungslosigkeit, Angst, Unsicherheit, der Wunsch, dazuzugehören, das sind ja alles Themen, die beim Erwachsenwerden in verschiedensten Formen und Ausprägungen halt eine große Rolle spielen, die wichtig sind und genau deshalb kommen sie da, glaube ich, so gut an und deshalb kommt Linkin Park als New Metal Band auch vor allem bei einem weiblichen Publikum so viel besser an, als zum Beispiel andere New Metal Bands wie, ich zitiere jetzt wieder Limp Bizkit, ich habe das alles nur für den Sex gemacht. So, das ist halt wieder da, deshalb ist das natürlich da eine Nische, wo die halt viel mehr Anklang finden aus guten Gründen.
Wir bleiben mal bei dir, Pat. Du wolltest unbedingt den Song A Place for My Head dabei haben und du hast mir geschrieben, wir brauchen auf jeden Fall auch die Bridge bei 1,47. Ja, ich meine, ich merke nochmal ganz genau, was du meintest mit der Unterschied zwischen Schreien und
du glaubst
Melodien schreien.
Wie oft ich im Auto mit meinen Kumpels gesessen habe und bei dieser Stelle alle sofort verstummt sind, weil alle mitmachen wollten. Bei dieser Stelle im Auto, das ist der beste Car-Song eigentlich, den es überhaupt gibt. Nee, aber auch da
könnte für Außenstehende verstörend wirken. Bitte nicht hingucken.
Mich wurde mehr als einmal an der Ampel schief angeguckt. Nee, aber ganz ehrlich, also warum will ich das dabei haben oder warum wollte ich diese Passage dabei haben? Weil sie einfach nochmal klar macht. Also man muss eigentlich nichts dazu sagen, man hört es ja. Was für eine unglaubliche Qualität Chester Bennington als Schauter da hatte, als Sänger da hatte. Diese Stimmung, die in diesem Part aufgenommen wird und dann einfach in einem Moment, in diesem Go Away, einfach so rausplatzt. Ich kriege jetzt Gänsehaut hier. Es ist eine
unfassbare. Hat er die Haare oben stehen. Junge!
Es ist einfach eine unfassbare Energie, die einfach total mitreißt. Ja. Bei Konzerten und auch immer, man sieht es auf der Live in Texas. Aufnahme, wo das Publikum dann bei diesem leichten Steigern You Try to Take the Best of Me und 50.000 Leute Go Away. Boah, das ist wirklich anders. Ich pack das Video mal mit in die Shownotes. Ja. Es ist der Hammer. Es ist wirklich toll. Also, du hast es gemerkt, ich kann hier kaum still sitzen, wenn sowas läuft. Naja, also, aber jetzt weiß ich ja, Frank, das ist nicht unbedingt so dein Metier, ne?
Nee.
Dieses Gebrülle, aber dieses Geschaute. Wie nimmst du das wahr? Kommt dieser Aspekt des Könnens, dieser puren Emotion, kommt der bei dir trotzdem an?
Natürlich. Natürlich kommt das an. Also den Schmerz, natürlich, ich bin ja nicht gefühlskalt. Natürlich kann man das hören, klar. Aber das hat ja, das ist qualitativ absolut hochwertig. Das ist ja immer die Frage, toucht dich die Musik? Das geht halt nicht so an mich ran, aber ich weiß, das zu emulieren.
Ja.
Ja, das Wort habe ich auch lange nicht mehr gehört.
Ob du es dich jetzt touched oder nicht, but there's something pulled beneath the surface, ja?
Nein, ich kann das absolut nachvollziehen. Absolut. Ihr habt es gemerkt, wir sind etwas von der Albumreihenfolge abgewichen, aus gutem Grund, denn jetzt haben wir noch den erfolgreichsten Song vom Album am Schluss. Und der heißt, wie passend, In the End.
It starts with one. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you.
Auch das Zusammenspiel von Rap und Melodie finde ich auch ganz schön. In the End, die letzte Single-Auskopplung aus Hybrid Theory und der erfolgreichste Song von Linkin Park. 10-mal Platin gab es für die Single in den USA und mit über 2,7 Milliarden Streams zählt die Nummer zu den 100 meistgestreamten Songs auf Spotify. Und es war der erste New Metal Song, der die Marke von 1 Milliarde Streams auf Spotify geknackt hat. In the End wurde sowas wie das Markenzeichen von Linkin Park. Und das alles, obwohl Chester Bennington die Nummer ursprünglich noch nicht mal auf dem Album haben wollte. Viele Kritiker haben es positiv aufgenommen damals, aber der New Musical Express war eher der Meinung von Chester Bennington und der nannte die Nummer ein weiteres Stück dämlicher MTV-Rap-Rock vom unteren Ende der Nahrungskette. Ups! Johannes, was ist da los?
Ja, ich glaube, Chester hat auch gesagt, boah, das hier ist echt Mist. Also der wollte die nicht nur im Album haben, sondern der fand sie auf gut Deutsch scheiße. Aber sowohl er als auch die Kritiker haben offensichtlich Unrecht gehabt. Ist bis heute der erfolgreichste Linkin Park-Song.
Wie oft haben wir diese Geschichte schon erzählt?
Bei jedem Album gefühlt, ja.
So, also absolute New Metal-Hymne. Und nach Chesters Tod ist die Nummer auch wieder in die Charts eingestiegen. Mhm. Und in einigen Ländern, zum Beispiel auch in Deutschland, hat es die Platzierung dies damals, Anfang der 2000er, hatte sogar übertroffen. Mhm. Es ist der 8. Song auf dem Album. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist es nicht der letzte Song bei diesem Titel, In the End? Der ist aus einem Gedicht von Chester entstanden, ist allerdings mehrmals umgeschrieben und angepasst worden, eben auch mit diesen Rap-Parts von Mike Shinoda. Und der Song hieß auch ursprünglich mal ganz anders, nämlich The Untitled oder Untitled. Gibt auch alle möglichen Remixes, zum Beispiel einen mit Jay-Z, ist ja jetzt auch kein kleiner Unbekannter. Mhm. Der Text ist allerdings grundsätzlich negativ und hat was mit diesem Song hier gemeinsam.
In the circle of life. Ich bin verblüfft.
Das ist auch wieder so ein kleiner Unbekannter, ne?
Ja. Ja, es geht nicht um den hochgehaltenen Löwen oder sonst was, sondern es geht um den Kreislauf des Lebens. So, hat auch ein bisschen was Barockes, so Memento Mori-mäßig, Vergänglichkeit. Es bleibt allerdings ein bisschen unklar, so handlungsstrangmäßig, wird eher allgemein gehalten, aber es geht natürlich schon irgendwie um die Gefühle und die Erfahrungen der Band, grundsätzlich eben pessimistisch. Enttäuschung, verlorenes Vertrauen, vergebene Bemühungen, Resignation, verlorene Lebenslust und am Ende eben die Einsicht Vergänglichkeit.
Mhm. Auch bei In the End gab es ja eine Diskussion in Amerika, inwieweit Musik zu Straftaten animieren kann, und das hatte einen traurigen Anlass, Pat, und ich sehe schon, dir schwillt der Kamm.
Ja, also ich erzähle kurz, was passiert ist. In Santee, in einem Vorort von San Diego, da ist 2001 ein 16-jähriger Schüler amok gelaufen und hat 2 Mitschüler getötet und mehrere Menschen verletzt. Absolut tragische Geschichte, da sind wir uns einig. Steht vollkommen außer Frage. Und im Nachgang erzählte einer der Freunde des Jungen dann, dass die Musik von Linkin Park den Jungen zum Töten inspiriert haben soll. Da wurde dann auch mal wieder man hat es ja so schon so oft gehört, wie bei anderen Künstlern auch, bei Iron Maiden und vielen anderen, die Musik als Sündenbock herangezogen.
Also
ist
der
ja auch,
Überbringer der schlechten Nachrichten wurde.
Genau, ja, das ist dann wieder schnell und einfach dann wieder gemacht. Also, dass der Junge vorher, wie der Vater erzählt hat, jahrelang gehänselt und gemobbt worden ist, das scheint an dieser Stelle wohl überhaupt nichts damit zu tun zu haben. Man hat irgendwie natürlich nach einer Lösung gesucht, damit man ja bloß selber keinen Fehler gemacht hat. Also, mit nichts oder gar nichts auf dieser Welt sind solche Taten natürlich zu rechtfertigen. Aber mich nervt sowas tatsächlich, du sagst, mir schwillt der Kamm, dass bei sowas immer als erstes dann an irgendwelche Kulturgüter gegangen wird. Die Musik ist schuld, Heavy Metal ist schuld, Videospiele sind schuld. Irgendeinen Sündenbock gibt's immer und das macht mich leider tatsächlich einfach stinksauer.
Weil die Musik oder Kunst im Allgemeinen fasst ja quasi zusammen oder bildet ab, was in der Gesellschaft passiert. Na, das ist die traurige Wahrheit. Und wenn der Junge gemobbt wurde und Zugriff zu Waffen hatte, sollte man sich vielleicht eher mal um diese Themen kümmern.
Ich glaube, aus dieser schrecklichen Tat ist dann aber noch was anderes musikalisch entstanden. Ich meine, irgendein Song von P.O.D., spricht mir diese aus?
Payable on Death ist die Abkürzung von P.O.D., ja.
Ja, die haben sich dann wiederum darauf draufgesetzt. Also so schlimm das alles ist und so schlimm das ist, dass die Musik dafür schuldig gemacht wird, aus diesen schrecklichen Dingen, die passieren, zieht die Musik natürlich auch wiederum ganz neue andere Dinge, die dann wiederum, wenn die Band denn Reichweite hat, dann auch nochmal irgendwie Gewicht bekommen kann und eben nicht nur irgendwie, dass das dann zwei Wochen einmal so schrecklich in den Medien rumgeistert, sondern dass das vielleicht.
Das ist die
auch,
Aufgabe von Kunst.
Genau, langfristig auch einen Impact hat.
Mhm. Wir sollten noch über das Video sprechen. Die Auszeichnung Bestes Rock-Video gab es bei den MTV Awards 2002, Johannes.
Ja, der Songtext ist ja grundsätzlich negativ, habe ich ja gerade eben erzählt. Und das Video soll aber in eine andere Richtung gehen. Da ist nämlich die Quintessenz eine lebensbejahende Aussage, grenzt sich da vom Song ja so ein bisschen ab oder deutet den Song anders auf der Bildebene. Man sieht eine dunkle, graue, trockene Landschaft, da wächst dann zwischendrin schon so ein bisschen was Grünes aus dem Boden heraus. Und am Ende ist dann doch wieder alles grün, irgendwelche Flugsaurier fliegen rum und das Leben geht wieder von neu los. Da haben wir ihn wieder, den Circle of Life, den Kreislauf des Lebens. Es ist natürlich viel mit CGI gemacht worden, computergenerierte dreidimensionale Hintergründe und Anfang der 2000er sah das natürlich entsprechend aus.
Und wo wir noch alle dachten, boah, das ist ja realistisch. Ja, jetzt nicht mehr.
Die Zeiten haben sich da ganz gewaltig geändert, ja.
Und ja, aus heutiger Sicht so
eher gruselig.
Ja, ob es besser jetzt gealtert ist als das Video von Papercut, kann man natürlich jetzt trefflich drüber diskutieren.
Am Ende werden sie jedenfalls alle nass.
Eben, so es ist halt einfach ein es ist halt einfach ein Kind seiner Zeit, dieses Video. Und die Technologie war so, wie sie war. Und damals war sie brutal neu und aufregend. Und
ja, schaut es euch einfach an. Genau. Können wir verlinken, glaube ich, in den Shownotes.
Packen wir auch noch mit rein.
Für Linkin Park.
Der
war echt schlecht. Der
klang das ist meine Aufgabe in diesem Podcast.
Das klang eher aus der Schublade von Frank Hönig.
Ja. Pat, das Vermächtnis dieses Albums.
Nein, weißt du, was ich noch vorwegnehmen möchte?
Mach das.
Weil du hast ihn nicht gebracht, den Beatles-Vergleich heute.
Nein, aber ich habe ein Beatles-T-Shirt an, das mich ein bisschen tröstet.
Aber soll ich dir trotzdem sagen, was Linkin Park mit den Beatles gemeinsam hat?
Oh, komm, hau raus, dann bin ich nicht gewesen.
Es sind, glaube ich, bei den Grammys oder bei den Video Music Awards sind Linkin Park damals, ich habe sogar vergessen, welcher Song, aber zusammen mit Jay-Z und Paul McCartney aufgetreten.
Guck mal, da haben wir es wieder. Und einfach das wusste ich noch nicht.
Es kann ja nicht sein, dass hier eine Folge ohne irgendwas mit den Beatles passiert.
Ich danke dir ganz herzlich. Ich hatte mir fest vorgenommen, einfach nur heimlich mein Beatles-T-Shirt zu tragen und nichts zu sagen. Pat, vielen Dank. Wir hatten es auch vorher nicht abgesprochen. Was ist das Vermächtnis?
Also das Vermächtnis für mich ist, dass dieser einmalige Mix eben aus etwas, was eigentlich totgesagt war, New Metal übersättigt, brauchen wir nicht, man doch noch was Eigenes, was Neues gemacht hat, was so lange überdauert, wo so viele Menschen Halt drin gefunden haben, auch mit einer Identifikationsfigur, mit einer tragischen Identifikationsfigur wie Chester Bennington, die aber Leuten ein musikalisches Zuhause gegeben haben irgendwie. Einer, keine Ahnung, Lost Generation, ich weiß es nicht. Aber einer Generation, die halt irgendwie sonst musikalisch nichts gefunden hat, aber da dann doch diese Sache gefunden hat. Dieses Linkin Park. Dieses, was musikalisch toll irgendwo anders war, aber inhaltlich nicht. Und dass sie diese Härte und diese Weiche und diese dadurch ja alle Facetten des Lebens, dieses Weiche, das Schöne und das Harte, das Schlechte vielleicht irgendwie zusammengebracht haben, weil das alles Teil des Lebens ist. Und das ist so schön, dass wir heute noch darüber reden. Und für mich ganz persönlich, dass es mich heute nach 25 Jahren immer noch so toucht wie beim ersten Mal. Wie gesagt, wir haben es gehört, ich habe Gänsehaut bekommen und ich garantiere dir, das wird auch in 25 Jahren noch so sein. Und wenn ein Album und eine Musik das schafft, wow.
Johannes, ach so, Entschuldigung.
Wolltest du einen draufsetzen?
Ich wollte mich eigentlich nur anschließen und ich glaube, dass Linkin Park und insbesondere dieses Album und vielleicht noch das Nachfolgealbum wirklich eine Generation geprägt hatten. Wie viele Leute man in der Schule irgendwie mit diesen Shirts hat rumlaufen sehen. Also in Britney-Shirts ist keiner rumgelaufen, kann ich mich zumindest nicht erinnern. Und das hat den Menschen wirklich was gegeben, was Pat gerade gesagt hat, irgendwie Lost Generation. Und du siehst ja jetzt auch, was passiert ist in den letzten Jahren, diesem Wiedereinstieg von Linkin Park mit der neuen Sängerin und so. Die ganzen Linkin Park-Fans dieser Generation, die kommen auf einmal wieder aus allen Ritzen und können nicht genug kriegen und Rock am Ring und wie es alles heißt. Es ist unfassbar in dieser Generation, was da wieder ein Hype um Linkin Park ist. Das ist wirklich eine der Bands, wo man sagen kann, wo man mit sozialisiert wurde und auch mit Themen was anfangen konnte. Und das hatten in dieser Generation, glaube ich, nicht viele Band dieses Potenzial dazu, würde ich jetzt einfach mal dreist behaupten.
Und ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Der Pat, der braucht überhaupt kein Linkin Park T-Shirt, um sie bei sich zu tragen.
Nein, das stimmt. Ich habe sie als Teil eines Tattoos, habe ich den Soldaten mit der Libelle auf meinem Oberarm tätowiert.
Wie schön. Ich danke euch ganz herzlich für diese Folge. Hat mir wieder viel Spaß gemacht, habe viel dazu gelernt. Und ich danke euch fürs Zuhören. Und wenn ihr jetzt noch weiter im Rock'n'Roll-Universum bleiben wollt, dann habe ich einen Podcast-Tipp für euch. In der ARD-Audiothek gibt es einen coolen, fiktiven Hörspiel-Krimi, in dem es um eine abgehalfterte Rockband geht. Aber hört selbst.
Habt ihr Lust auf mehr Hörspiel?
Vielleicht mal über eine schrullige Rockband mit düsterer Vergangenheit? In der Hörspielserie Crowl geht die junge Lucy mit der Band Crowl auf Tour, um sie online besser zu vermarkten.
Ich dachte schon, du hättest deinen ersten Arbeitstag verschwitzt.
Ich bin heute Mittag angekommen. Rufus hat mir sogar schon die Bühne gezeigt.
Sehr gut. Naja, dann weiß Rufus auch, dass du unsere neue Social-Media-Managerin bist.
Das weiß er.
Ich bin auf Insta.
Wow. Du spielst in einer der bekanntesten Rockbands auf dem Planeten. Okay, wenn der Planet nur aus Deutschland, Österreich und Teilen des Baltikums bestünde, aber es gibt Leute, die in ihrem Keller über Handballvereine aus der zweiten Liga quatschen und mehr Follower haben als du. Und Lucy hier ist eine Legende. Sie hat... Lucy, darf ich deine Story erzählen?
Klar.
Lucy hat einen stinkenden, faden, nach nichts schmeckenden Joghurtquark von den Färöer Inseln genommen und daraus ein weltweites Phänomen gemacht.
Eher ein Frischkäse.
Das ist Social Fucking Media, mein Freund.
Quark.
Ja, wer Quark kann, kann auch Crowl.
Lucy merkt schnell, dass die Typen seltsam sind, aber als sie in der Bandgeschichte gräbt, findet sie einige tote Musiker. Ist auch ihr Leben in Gefahr?
Was ist denn mit dem los?
Der ist plötzlich umgefallen.
Mickey? Scheiße. Mickey! Mickey!
Crowl, eine ARD-Hörspielserie. Geschrieben vom Autor der Taskforce Hamm aus dem ARD-Radio-Tatort.
Alle Folgen in der ARD-Audiothek.